Emotionsübertragung, Stimmungsübertragung ist kein Wunschkonzert und das muss sehr individuell betrachtet werden. Hunde haben eigene Erfahrungen und eigene Emotionen. Und diese Chose mit, ich kommuniziere nur über Energie und Ausstrahlung und ich konditioniere nicht, das ist echt eine Nummer für mich, riesige Red Flag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Diese Woche mache ich mal wieder eine Q&A-Runde. Ich bekomme auf Instagram ja immer so viele Fragen zugeschickt und da habe ich wieder einiges zusammengesammelt und mir gedacht, die interessanten Fragen, die ich gut im Podcast beantworten kann, die packe ich heute mal wieder in eine Podcast-Folge zusammen. Ich starte mal mit einer Frage, die habe ich schon kurz in der Story auch beantwortet. Und zwar war die, denkst du, man kann mit Hunden rein über die Energie, die man ausstrahlt, kommunizieren? Denke viel darüber nach, weil Hunde doch eigentlich extrem fein in der Wahrnehmung sind und wir Menschen sie abstumpfen. Leinenführigkeit zum Beispiel durch ruhige Ausstrahlung und selbst im Hier und Jetzt sein. Also, wenn man jetzt rein dieses mit dem Hund über die Energie, die man ausstrahlt, kommunizieren mal rausnimmt, dann ist das ein Trend, den man da aktuell überall durchaus auch wahrnehmen kann. Ja, dass es eben gesagt wird, ey, diese Konditionierung mit den Hunden, das ist total gegen die Natur und das ist nicht gut für den Hund. Und rein über die Energie zu kommunizieren, wäre das Natürliche. Und das funktioniert viel besser, als ihn von Leckerlis abhängig machen. Und solche Sachen werden da immer wieder gesagt. Das heißt, das hat natürlich direkt auch einen negativen Touch, wenn man sich anschaut, dass es wiederum darum geht, hemmen, strafen, aversive Methoden legitimieren zu wollen. Ja, da wird sich ja immer wieder durchaus, weil ja die kognitive Dissonanz kickt, werden sich Wege gesucht, um eben zu sagen, hey, das ist ja gar keine Strafe, sondern ich arbeite ja über meine Energie. Und natürlich hat das dann auch direkt einen negativ assoziierten Touch. Ich drösel das jetzt mal so ein bisschen auf. Also dieses rein über Energie mit dem Hund kommunizieren und wir arbeiten ohne Konditionierung und wir arbeiten ohne Belohnung, das sind absolute Red Flags. Ja, wenn so jemand argumentiert, kann man es von hinten aufdröseln und dann eben sagen, okay, wie bringst du dem Hund dann bei, was du nicht möchtest? Weil, nochmal, wir müssen uns immer wieder klar machen, die Hunde leben ja hier in der menschlichen Welt. Das heißt, Hundetraining hat immer ja diesen Effekt von Sicherheit in der menschlichen Welt gewährleisten und natürlich Wohlbefinden steigern. Und da muss man eine gut passende Schnittmenge für alle Beteiligten rausfinden. Der Hund steht nicht mit gepacktem Köfferchen bei uns Menschen vor der Tür und sagt, weißt du was, ich habe jetzt mal so richtig Bock, in der menschlichen Welt zu leben, wo ich die meiste Zeit im Haus verbringe, was komplett für den Menschen gemacht ist, wo es für mich nicht gerade viel hundliche Beschäftigung und Bedürfniserfüllung gibt. Und dann, ja, dann gehe ich da so draußen spazieren und muss auch wieder ganz viel von meinem Normalverhalten zurückstellen und bin darauf angewiesen, dass mein Mensch versteht, was ich gerade für Bedürfnisse habe und wo ich die auch erfüllen kann. Das ist ja nicht das, was ein Hund sich da so erträumt. Und ein Hund wird niemals menschlich denken in der Form, dass er genau versteht, was wir Menschen richtig gut, wichtig und so weiter erachten. Genauso wie die Sicherheitsdinge. Ein Hund hat nicht dieses Gefahrenbewusstsein wie wir, ja, und der versteht nicht, dass auf der Straße einfach spielen oder über die Straße laufen für ihn eine hochgradige Gefahr bedeuten kann. Und deshalb sind wir darauf angewiesen, dem Hund das so gut wie es irgend geht, eben beizubringen. Was sind so menschliche Regeln? Wie kommt man sicher durch die Welt? Wie wahrt man die Grenzen von anderen und von der Natur und der Umgebung? Und das kommt nun mal nicht ohne Konditionierung aus. Und jetzt kommen wir da zum springenden Punkt, weil wenn ich dann immer nachfrage, ja, wie bringst du deinem Hund dann über Energie bei, dass er nicht auf die Straße laufen soll? Dann sind wir da im hemmenden Bereich. Da wird Körperblock gemacht, da werden Zischlaute gemacht, was auch immer dem Hund, es kommt ja auch auf den Hundetypus drauf an, es gibt durchaus Hunde, die sind allein bei einem Zischlaut schon extrem geängstigt. Auch das hat wieder was mit dem Alter zu tun und den Erfahrungen natürlich auch. Und ja, das ist doch dann auch blanke Konditionierung. In der Nähe von Straße ist mein Mensch ängstigend. Und dann warte ich mal lieber ab und gucke ihn an. Und da sagen dann die Leute, der orientiert sich dann super an mir. Ja, genau. Der schaut dann und probiert eben herauszufinden, wie gehe ich der Strafe aus dem Weg. Und das ist blanke Konditionierung, nichts anderes. Ja, das ist ja bei uns auch so. Wenn ich auf die Kochplatte greife, auf die heiße als Kind, dann probiert man es vielleicht nochmal. Und wenn es dann wieder heiß ist, dann lässt man es. Ja? Also all das ist blanke Konditionierung. Und da sich immer wieder auch klar zu machen, es gibt kein, das Leben im Menschlichen und da wird nicht konditioniert. Ja, in dem Fall dann halt, oh ja, ich habe ihm über Energie beigebracht, dass er nicht auf die Straße laufen soll. Nee, du hast ihm nicht auf nette Art und Weise zum Beispiel beigebracht, Bordstein ist Sitz und dafür kriegst du eine Belohnung und wenn du auf mein Signal wartest, dann kriegst du drüben nochmal eine Belohnung. Wie auch immer, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Mal abgesehen davon, dass ich an der Straße immer Fan von einer Leine bin, die ganz wunderbar und ganz einfach Hundeleben retten kann. Also ich finde es problematisch, da um den heißen Brei zu reden. Ne? Und genau darum geht es ja, dass die Leute nicht auf den ersten Blick sehen, dass da aversive, hemmende, ängstigende Methoden eingesetzt werden. Und das soll das Ganze so umspielen, wenn man eben sagt, ich arbeite über Energie. Zu dem anderen, wenn man eben sagt, ja, der Hund, der ist ja eigentlich extrem fein in der Wahrnehmung und der wird dann durch den Menschen abgestumpft, da bin ich absolut bei dir. Ja, gerade bei Hunden gibt ja auch so ganz klassisch diesen Kreislauf, wenn man in diesem Aggressionskreislauf drin ist, ja, in diesem hemmenden, aversiven, dass man immer eine Schippe draufsetzen muss, je nach Hundetyp. Ja, die geben nicht einfach auf. Muss man dann auch wieder schauen, für was wurde der Hund gezüchtet, was ist so sein Job, was sagt seine Genetik. Dann setzen die eins drauf und dann setzt der Mensch noch eins drauf. Und da sage ich dann immer, und irgendwann stehst du mit dem Baseballschläger vor deinem Hund, um ja auch ordentlich eins draufzusetzen, damit er nicht noch eins oben drauf setzt. Ja, das ist wirklich so diese Gewaltspirale, die man dann nach oben geht. Und mal abgesehen davon, dass das absolut nicht für mich in Frage kommt und nichts mit einem wohlwollenden sozialen Miteinander zu tun hat, birgt das ja auch allerhand Gefahren. Ja, wir wissen ja, dass gerade sowas eben auch beim Hund Angst, Aggressionen fördert und natürlich auch Unwohlsein. Und nochmal, wenn es ums Hundetraining geht, ist mir ganz wichtig, dass das Wohlbefinden gesteigert werden soll von allen Beteiligten in der bestmöglichen Schnittmenge. Also dieses extrem feine Hunde, die werden oft abgestumpft durch den Menschen, gebe ich dir absolut recht. Ne? Die müssen abstumpfen, Hunde sind da super kompetent drin, auch so Stressoren zu ignorieren und ja, einfach bestmöglich dann irgendwie durchs Leben zu kommen. Und dann finde ich, da gehört natürlich auch noch das Feld der Stimmungsübertragung rein. Ne, so dieses Leinenführigkeit, wenn ich selbst ausstrahle, ich bin ruhig und bin im Hier und Jetzt, hilft es nicht auch dem Hund? Na, durchaus. Ne? Also Stimmungsübertragung ist aber halt leider kein Wunschkonzert. Das muss man sich wiederum klar machen. Also man kann jetzt nicht einem Menschen, der in einer Situation wirklich wahrhaftig gestresst ist, einfach sagen, Mensch, jetzt bemühe dich halt mal, sei mal ruhig. Wie kann man denn da authentisch ruhig sein? Wir müssen uns hier ja klar machen, wir reden über Hunde, ne? Die riechen unsere Hormone. Die kennen uns in- und auswendig, die kennen die Mimik. Und wenn man angespannt und gestresst ist, kann man nicht einfach auf Knopfdruck sagen, ich bin jetzt mal komplett entspannt. Und auch hier müssen wir wieder sehr genau hingucken, denn Hunde haben ihre eigenen Erfahrungen und ihre eigenen Emotionen. Ja, also ich kenne zig Hunde, die sind eben null gestresst davon, obwohl ihr Mensch gestresst ist, weil sie einfach diese Erfahrungen nicht gemacht haben, beziehungsweise auch frühzeitig gelernt haben, ich habe mit den Emotionen da nichts zu tun, das ist nicht meins, ja. Die haben dann Strategien, die gehen in ein anderes Zimmer, die gehen draußen schnüffeln, buddeln, was auch immer. Also das müssen wir wirklich uns noch ganz, ganz ordentlich angucken. Es mag da Untersuchungen geben, gerade auch so im Polizeihundebereich, da sind wir aber auf der aktivierenden Aggressionsskala. Das heißt, dass da ein Hund schnell mit einspringt, gerade wenn man so ein eingespieltes Team ist. Das kennt man ja von Hundekumpels. Ne? Der eine rennt an den Gartenzaun, Der andere rennt mit und bellt auch, obwohl er gar nicht mitgekriegt hat, um was es geht. Aber umgekehrt zu sagen, der Hund ist voll drüber und nur weil nebendran ein ruhiger ist, wird der auch ruhig. Die Nummer funktioniert nicht. Die Nummer probieren ja immer mal wieder Leute mit, der Hund hat Trennungsstress und deshalb hole ich einen zweiten Hund, damit der keinen Trennungsstress mehr hat. Das funktioniert so nicht. Ja, also auch da wieder dieses individuelle Hinschauen. Du kannst dich ja auch mal fragen oder sprichst vielleicht mal so im Freundeskreis auch drüber, wie ist denn das, wenn du voll auf der Palme bist und wütend bist und jemand ist dann so super gekünstelt, gechillt und sagt, hey, entspann dich doch, das ist doch jetzt gar nicht stressend. Also bei mir ist das die Initialzündung und nicht, ich werde dadurch entspannt, sondern wahrlich umgekehrt. Ja, also Emotionsübertragung, Stimmungsübertragung ist kein Wunschkonzert und das muss sehr individuell betrachtet werden. Hunde haben eigene Erfahrungen und eigene Emotionen und diese Chose mit, ich kommuniziere nur über Energie und Ausstrahlung und ich konditioniere nicht, das ist echt eine Nummer für mich, riesige Red Flag. Hinterfrag, wie zeigst du deinem Hund Grenzen, wie bringst du deinem Hund Dinge bei, wenn du ihn nicht belohnst. Was bleibt denn dann, ja, wenn ich nicht über Verstärkung arbeite? Wie lernt dann der Hund, was du möchtest? Ja, indem ich ihm zeige, was ich nicht möchte. Und wie machst du das? Wie zeigst du das? Ach, es ist Energie, wenn ich Angst vor dir habe. Wow. Ja, also ist eine absolute Red Flag für mich. Ich habe noch eine Frage bekommen, die möchte ich einfach auch so in diese Folge reinbringen, weil mir das immer wieder so wichtig ist. Dieses, wie kann ich mir früheres Hundetraining und den Umgang früher mit meinem Hund verzeihen. Und das ist dann tatsächlich so ein paar Mal als Zitat auch gepostet worden gestern, was ich da geantwortet habe in der Story. Ich lese es einfach mal vor. Ich habe geschrieben, wir sind keine perfekten HeldInnen, sondern unperfekte Menschen, die auf ihrem Weg dazulernen. Und während wir vorwärts leben, reflektieren wir mit neuem Wissen rückwärts. Das ist schwer und unfair. Und ja, das ist eben so dieses, ich habe zum damaligen Zeitpunkt mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Wir machen das doch alle, wir lieben unsere Hunde, ja. Und man holt sich Tipps, man holt sich ja meistens dann irgendwie auch jemanden, wo man sagt, okay, das ist eine Expertenperson und die hat gesagt so und so und so. Und dann verlässt man sich darauf und deshalb, da sollte man wirklich auch milde mit sich umgehen. Und ich finde, wer reflektiert und sein Handeln hinterfragt und verändert, das sind echt die wahren Helden, weil eben genau da auf diesem Weg dazugehört, Verantwortung für das frühere Handeln zu übernehmen und zu sagen, ja, das habe ich gemacht und es war scheiße. Und es fühlt sich auch blöd an, ne, so eine Verantwortung für Handeln zu übernehmen, aber dann eben nach vorne zu gucken und zu sagen, aber wie cool ist denn das, dass ich jetzt durch das neue Wissen so nicht mehr handle? Ist doch viel wertvoller eben, ja, wer reflektiert und da wirklich auch sagt, ich mag mich weiterentwickeln, der ist doch weiter als die Person, die weiterhin ignoriert und dieses Reflektieren wegschiebt, weil es sich unangenehm anfühlt, weil eben dieses, ich übernehme Verantwortung für mein damaliges Handeln, das ist eine Hausnummer, ne? Das muss man emotional packen können und das gehört dazu. Ich finde, das gehört immer dazu, egal in welcher sozialen Beziehung, dass man eben auch in Momente kommt, wo man sagen muss, hey, das war echt blöd von mir und da ganz offen auch drüber zu sprechen. Klar, mit dem Hund kann man in der Form nicht offen darüber sprechen, aber man kann es ihm sehr, sehr wohl zeigen. Und natürlich gibt es massive Dinge, ne, die zu Trauma führen und wo man dann auch sagen kann, ja, ne, das kann man nicht wieder kitten. Aber ich habe so, so viele Hundemenschen begleitet, wo ich wirklich sagen kann, Hunde leben im Hier und Jetzt und dieses Nachtragende, nur weil es im Kopf ist, ja, dieses, ich bin jetzt zu dir so und so, weil du hast dann mal das und das gemacht, das haben Hunde so in der Form nicht. Außer es ist für sie natürlich ein traumatisches Erlebnis gewesen, dann gibt es genauso wie bei Menschen auch Erinnerungsfaktoren, Momente, ne, da reichen Gerüche, die dann das ganze Hormonsystem auch in Wallung bringen. Also auch hier wieder, es kommt auf grundsätzlich Psyche, Typ, ne, so Grundtyp und natürlich auch, was genau hat man gemacht? Ja, hat man den Hund wirklich verdroschen? Natürlich hat er eine Angstbeziehung und wird mit Sicherheit nicht einfach so wieder eine sichere Bindung aufbauen können. Da gibt es ganz viele Varianten, aber das grundsätzlich zu verändern und zu sagen, hey, wir sind jetzt im Training anders und du kannst dir sicher sein bei mir, das lernen Hunde durchaus. Und da habe ich wirklich schon allerhand gesehen, wie sich dann auch die Bindung verändert hat. Und ja, sei milde mit dir und erfreu dich lieber daran und sei stolz darauf, dass du eben sagst, hey, ich reflektiere und ich übernehme die Verantwortung für meinen Handel. Und jetzt mache ich es anders. Dann habe ich ganz viele Fragen in letzter Zeit bekommen. Also ich sage jetzt mal an alle, die gerade ein Baby erwarten, herzlichen Glückwunsch, weil ich gerade tatsächlich richtig vermehrt dazu Fragen bekomme und möchte natürlich dementsprechend dazu auch was sagen. Schau super gerne bei mir bei Instagram, wenn du ganz nach rechts scrollst bei den Highlights, bei den gespeicherten. Ich habe ja früher mal auch so eine Instagram-Challenge gemacht, wo ich ganz viele Postings hatte zu Hund-Kind und auch solche Sachen eben mit nach Hause kommen. Ich habe auch schon 2 Podcast-Folgen dazu gemacht, so ganz, ganz in den Anfängen. Also schau da super gerne nochmal rein. Und wenn ganz individuelle Fragen sind, dann bitte unbedingt melden, weil das ist immer was, wo ich sage, da brauchen wir dann wirklich individuelles Nachfragen und nicht einfach mal so pauschalisierte Tipps, weil ne, im Zweifel geht es da um die Beziehung zwischen Hund und Kind oder auch die Sicherheit vom Baby. Also, ich bin gerade in der 20. Woche schwanger. Jetzt überlege ich, was wir alles üben sollten. Auch hier gibt es wieder so diese individuelle Unterscheidung. Wie ist denn mein Hund so? Ne? Hat der grundsätzlich Probleme, sobald sich was verändert, in der Wohnung was umgestellt wird oder irgendwie was Neues ist? Oder ist das eher Typ, keine Ahnung, ist mir wurscht, Hauptsache ich weiß, wo mein Futternapf, mein Wassernapf und mein Schlafplatz ist. Ne? Da gibt es ja eine riesige Bandbreite und dementsprechend läuft das dann auch anders ab, die Beratung. Also ich finde es immer wichtig, dass man das so sukzessive macht und nicht alles auf einmal. Hey, cool, Baby zu Hause und jetzt räumen wir hier die Bude um und jetzt gibt es hier ein Kinderzimmer und jetzt schläfst du nicht mehr im Schlafzimmer, sondern du schläfst jetzt da und da. Also ne, das geht so nicht, das wäre heftig für den Hund. Ich finde immer, was ich als extrem wichtig erachte, dass man auch guckt, wer kann sich eventuell um den Hund kümmern. Wo habe ich Freunde? Kann ich da vielleicht schon mal anfangen im Verwandtschaft, Bekanntenkreis, dass mein Hund mal mit mir gemeinsam auch Spaziergänge dort macht oder wir dort in der Wohnung sind oder mein Hund da mal ein paar Stunden dann ohne mich verbringt? Weil das ganz wichtig ist, dass man auch so ein Auffangnetz sich von vornherein aufbaut, damit einen das schlechte Gewissen nicht so zerfrisst, ne? Weil man weiß ja nicht, wie ist das? Es gibt ja auch bei den Babys dann von völliger Chiller und kommt überall mit von Anfang an bis hin zu Schreibaby und man läuft quasi Tag und Nacht im Tragetuch mit dem Baby um die Kücheninsel und hat für nichts mehr Nerven, Zeit und überhaupt. Also da einfach mal vielleicht Vorkehrungen treffen, dass der Hund dann auch ausgelastet ist und man im Zweifel auch mal sagen kann, boah, ich habe heute Nacht null geschlafen und der Tag ist heute so anstrengend und irgendwie zerfrisst mich gerade das schlechte Gewissen, dass mein Hund hier nur so ruhig chillt, der ist zwar voll brav, aber ich hätte irgendwie gern, dass der ausgelastet wird, kannst du mit dem mal eine große Runde drehen. Ne? Das wäre einfach super entlastend und toll, wenn man so jemanden oder vielleicht sogar mehrere Personen in petto hat. Das ist dann für beide Parteien, für Hund und die Menschen eine ganz, ganz tolle Sache. Und dann würde ich eben anfangen, dass man schaut, wie baue ich das Stück für Stück um? Im Normalfall hat man ja so einen Balkon am Bett stehen, so ein zweites Babybett. Bei den meisten ist das dann ganz schnell der Beistelltisch. Und das Baby schläft halt doch mit im Bett. Aber auch das ist super individuell, dass man dann halt guckt, wo kann denn der Hund da so ein neues Schlafplätzchen etabliert bekommen? Ja, dass er dann auf keinen Fall das Baby irgendwie nachts plättet. Und vor allem gilt ja auch der Sicherheitsfaktor immer dann, wenn quasi ich abwesend bin. Das ist auch im Schlaf der Fall, dann kriege ich nicht mit, was zwischen Hund und Baby stattfindet. Also da einfach eine Sicherheitsvorkehrung, dass man entweder sagt, man baut dem Hund dann ein schönes Schlafseparé mit so Steckgittern im Schlafzimmer oder man macht ein Türgitter ans Schlafzimmer, falls der Hund nachts sowieso eher im Wohnzimmer oder Flur schläft. Ne? Das ist ja extrem individuell. Dann würde ich da ein Türgitter einbauen und ihn daran schon Stück für Stück gewöhnen, dass man da ganz auf Nummer sicher ist. Ich würde sowas machen wie Babydecke am Boden, dass der Hund da nicht draufkommt, sobald man sich da hinsetzt, dass er da schon kennenlernt, hey, Babydecke ist nicht für dich. Auch hier kann man dann wieder so Gitterbereiche durchs Zimmer ziehen, dass man dann sagt, ne, da haben wir Safe Spaces. Auch für den Hund finde ich das ganz wichtig, schon vorausschauend, weil die Babys krabbeln irgendwann und das ist immer ganz typisch und auch führt zu den meisten Beißunfällen dieses direkt frontal ins Gesicht krabbeln und ins Gesicht greifen. Ja, deshalb sind auch die meisten Beißunfälle bei den kleinen Kindern im Gesicht, weil die eben mit dem Gesicht auch Kontakt aufnehmen und dann auch so stachen, ne, was für den Hund ja Drohfixieren ist. Und das ist so die Annäherung von Babys. Gehorsamstraining in der Wohnung, das wird ganz wichtig sein, dass man eben sagt, ich kann den Hund, egal von wo, auf sein Kissen schicken oder ins Sitz und bleib und er bleibt dann da auch wirklich verlässlich. Ja, das sind so Sicherheitsvorkehrungen, dass man den Hund auch wegrufen kann, gerade in Situationen, wo man sagt, das Baby krabbelt da hinten auf einmal auf den Hund zu. Da kann man nicht das Baby zurückrufen oder stoppen. Das wird nicht reagieren, sondern da ruft man dann den Hund aus dieser engen Situation heraus. Sowas würde ich eben schon üben. Ich würde ihn an Babygeräusche gewöhnen, an Babyspielzeug, was aber eben auch nicht bedeutet, hey, du darfst jetzt mitspielen und wirst hier voll erregt, sondern das ist nicht dein Spielzeug. Auch mal, dass wir aus dem Liegen den Hund aufs Kissen schicken können. Und das sind so die klassischen Sachen, die ich eben auch übe. Oder man hat eine Puppe im Arm und läuft mit der umher und der Hund springt einen nicht an und er lernt diese Szenerie auch kennen. Frauchen, Herrchen laufen hier mit einer Puppe durchs Zimmer und das heißt nicht, ich soll hinterher am besten noch vor die Füße latschen, sondern ich soll auf dem Kissen bleiben und mich geht das gar nichts an und ich brauche mich da gar nicht auch emotional mit einbringen. Also da gibt es so viele Sachen, die man wirklich im Vorhinein üben kann. Auch Selbstbeschäftigung finde ich ganz wichtig, dass man nochmal guckt, wie kann ich den Hund beschäftigen, was steigert sein mentales Wohlbefinden, welche Beschäftigungen sind indoor toll und was kann ich davon dann auch später mit Baby in der Trage, im Tragetuch gut machen mit ihm. Das sind alles so Sachen, die kann man gut als Vorbereitung machen. Und es hatte noch jemand geschrieben, Angsthund und Baby, unser Baby kommt bald, wir haben einen Angsthund, wie kann ich ihn da vorbereiten? Da wäre mein Tipp definitiv, dass ich sage, bitte holt euch ExpertInnenrat, weil da sollte man auch vorbereitet sein mit allem, was Geräuschsensitivität anbelangt. Ne? Dass man da mit dem Hund schon frühzeitig trainiert, Baby weinen, Baby schreien, laute Geräusche bedeuten auch was Positives. In meiner Ruhezone zum Beispiel, dass man da Kausalketten erarbeitet. Und mich würde da natürlich auch das Level der Angst interessieren. Ja, muss und sollte man da auch medikamentös noch unterstützen, weil man einfach weiß, durchs Baby kommt da noch eins obendrauf und zusätzlich auch der Schlafmangel. Das wird nämlich oft vergessen, ne? Man selber klar, ne? Die Eltern, logisch, hat man im Kopf, die haben dann Schlafmangel. Der Hund genauso, der wacht doch nachts auch auf. Wenn dann auf einmal Licht an ist, wenn da Leute durch die Gegend laufen, wenn das Baby weint, natürlich wird er da auch ständig wach und aus dieser langen Schlafphase gerissen und das hat Auswirkungen und ist genau wie bei uns mit geringere Zündschnur. Alles, was mit Gedächtnisleistung zu tun hat, ist dann irgendwann echt im untersten Level. Und ja, ist beim Hund einfach nicht anders. Genau, da könnte ich aber wirklich noch ellenlang weiterreden. Von daher kann ich nur sagen, schau super gerne da in die gespeicherten Highlights bei Instagram oder eben bei den Podcast-Folgen. Ich überlege gerade, ob ich es auswendig weiß, aber das war ganz in den Anfängen. Wir sind jetzt ja bei fast 180 Folgen und das war in den allerersten. Also muss man ganz runterscrollen und da findest du ja die Podcast-Folgen noch. Da hatte ich auch einiges zu Hund und Kind. Dann hatte ich noch, was wird aus meinem Hund, wenn mir etwas passiert? Das ist noch eine Frage, die ich mir rausgesucht hatte. Auch hier gibt es die unterschiedlichsten Vorkehrungen von im Testament festhalten. Also im Normalfall ist ja, dass sich dann die Familie kümmert, wenn die sich nicht kümmern kann, kommt der Hund ins Tierheim, was aktuell ja so eine Nummer ist, weil die Tierheime komplett überfüllt sind und wirklich absolut keine Hunde mehr aufnehmen. überall Aufnahmestopp und teilweise jahrelange Wartelisten haben. Das heißt, ich würde da, wenn du wirklich sagst, es ist so eine Angst, die dich auch umtreibt, Vorkehrungen treffen im Sinne von, ich spreche mit Verwandtschaft, Bekannten. Also bei meinen Eltern zum Beispiel ist total wirklich glasklar, egal wann, wie, wo, was, wenn die mich anrufen würden, dass was mit dem Hund und dass sie sich nicht kümmern können, stehe ich auf der Matte. Ne? Das war von Anfang an klar, dass ich den Hund auch übernehmen würde. Deshalb war mir auch immer wichtig, dass meine Hunde und ihr Hund sich eben auch kennen von klein auf und viel Kontakt auch haben. Und genau, Kenny, wir waren jetzt auch gerade wieder ein paar Tage dort und Kenny kennt den und mag den und die verstehen sich, die können ganz easy peasy den Alltag auch zusammen machen. Und das wäre eben was, wo ich halt sage, ja, da Vorkehrungen treffen, wenn dir das wichtig ist. Ansonsten ist wirklich so, wenn es erstmal darum geht, ich bin dann länger im Krankenhaus oder so, das sind alles so Absprachen von, gibt es da Verwandtschaft, Bekannte, wie könnte ich das regeln? Und ich verstehe da deine Gedanken. Also ja, bei uns ist das auch ganz klar, einfach wer sich da kümmern könnte, wenn was ist und wie man das aufteilen könnte. Gesetzt den Fall, wir hätten jetzt beide keine Zeit mehr. Ja, da einfach vielleicht mal schauen, ob du im Freundesbekanntenkreis schauen kannst, weil so der klassische Weg ist eben, dass dann in der Verwandtschaft geschaut wird und wenn da niemand ist, dann kommen die Tiere eben ins Tierheim. Liest man ja auch immer wieder, ne? Also ich folge den Tierheim hier auch bei mir in der Nähe und da, wenn dann die Hunde eingestellt werden oder auch Katzen, sind es ja auch oft mit der Mensch ist verstorben und die Tiere sind jetzt eben aufgrund dessen im Tierheim. Das liest man ja sehr, sehr oft. Also das ist so der normale Weg, sage ich mal. Wie finde ich Gleichgesinnte, mit denen ich über Hunde reden kann? Ja, da gibt es natürlich von den unterschiedlichsten Apps, dass man so im Wohngebiet, im Bezirk Bekanntschaften knüpfen kann. Bei mir war das auch tatsächlich so ein Teil der Intention, warum es meine Membership gibt. Weil eben dieses, ich mag nicht noch groß erklären, warum ich mit dem Hund wie umgehe. Und ich möchte das so machen, ja, weil mein Wertekompass so ist. Das ist einfach, ja, ich verstehe das. Das ist einem super, super wichtig. Und das ist dann irgendwie auf Dauer auch nervig, wenn man gefühlt so immer wieder diese Dinge erklären muss und sich auch erklären muss. Ne? Das fühlt sich dann auch an wie so ein Angriff an sich selbst, weil, ey, das ist doch so völlig klar und ich mag mich da nicht erklären. Und dafür gibt's eben die Membership. Das ist ja nicht nur jeden Monat gibt's ein neues Webinar und eine Live-Q&A und eine Live-Session mit mir, sondern es gibt auch die Facebook-Community, eine Gruppe zum Austausch, wo man wirklich alle Fragen sagen kann. Alles, was einem so im Kopf vor sich geht. Und ich habe das wirklich noch nicht ein einziges Mal in all den Jahren bei mir dort in der Community erlebt, dass jemand genervt war oder irgendwie abgewertet wurde oder dann schon so, das haben wir doch schon mal null. Sondern wirklich immer mit offenem Ohr und wohlwollend und hey, ich verstehe das und ich habe das auch mal gehabt und so. Also das war bei mir so die Intention für die Membership und ich weiß, wir haben da eben auch eine Liste, wo man sich mit den Postleitzahlen austauschen kann. Da trägt sich dann jeder ein, der möchte. Und ich weiß von einigen, die da Freundschaften geknüpft haben, ja, und Hund und Mensch sich regelmäßig treffen zu Gassigängen. Und teilweise auch tatsächlich schon, dass der eine dann auf den anderen Hund auch mal mit aufpasst. Also da hat sich schon einiges ergeben. Komm super gern dazu. Ich packe den Link in die Shownotes, dann kannst du da mal schauen. Bei der Membership. Wir haben ja wirklich ganz, ganz viele Themen dabei. Du hast dann auch direkt Zugriff auf alle bisherigen Webinare. Und das ist ja gestartet im September 22. September 22 war das allererste Webinar. Und du hast dann direkt Zugriff auf alle Webinare seither, auf alle Q&A-Aufzeichnungen. Du bist in der Community. Montags kommt immer eine Rundmail von mir, so mit den Dingen, die auch in der Gruppe waren, die gerade anstehen, wenn wir auch die Fragen sammeln fürs Live-Q&A und so. Genau, komm super gerne vorbei. Diesen Monat ist Katharina da, da geht es nochmal um Hundeernährung. Und nächsten Monat bin ich da mit dem Thema Mach's mir nach. Da fangen wir an mit dem Grundtraining, dass ihr dann bald in dem Bereich mit dem Hund dann eben arbeiten könnt, wenn ihr dem Hund Tricks und Sachen beibringen wollt über Nachahmung. Ja, genau. Aber das mit dem, wo finde ich Gleichgesinnte, das ist echt so ein Thema, kenne ich. Wie kommen wir zum sicheren Freilauf endlich ohne Schleppleine? Das ist so eine Sache, wo ich auch immer hinterfrage, wie und woher kommt die Idee, der Anspruch. Also, dass man immer auch Freilauf im Fokus haben sollte, finde ich ganz wichtig. Ne? Das ist einfach wieder, ja, Auslastung, mentales Wohlbefinden und einfach natürliches Hundeverhalten zeigen können. Von daher finde ich Freilauf durchaus super wichtig. Aber ich bin eine von denen, die eben sagt, dein Hund muss nicht auf Biegen und Brechen überall Freilauf haben können. Und dass man sich über strukturierte Spaziergänge, über Inselspaziergänge, Freilaufzonen erarbeiten kann, das habe ich tatsächlich auch teilweise schon mit den krassesten Fällen, wo die Leute gesagt haben, ich hatte jetzt schon 4 Trainerpersonen bei mir und der Hund kann nicht freilaufen, das wird niemals gehen irgendwie. Und wir haben das sehr wohl geschafft. Ja, aber eben da wieder da gehört einiges dazu, auch wieder, dass man individuell schaut, was sind da für Dinge, auf was reagiert der Hund, um welche Reize geht es, die quasi einen Freilauf nicht möglich machen. Wo kann ich Spazierrouten aufbauen, die eben ruhige Emotionslagen fördern, die viel Hobbys für den Hund auch mit sich bringen, wo der Hund eben nicht in das unerwünschte Verhalten abdriftet. Rückruf natürlich, ganz klar. Radiustraining. Also das gehört da so schrittweise dazu. Und dennoch, also ich habe das ja auch immer ganz offen gesagt, Muffin war, gut, nicht wenn ich mit ihm alleine unterwegs war, ne, aber wenn ich so mit 3 Hunden und Kind zusammen, wir alle unterwegs, dann ja, war das schon immer was, wenn ich weiß, da ist direkt eine Straße. Also bei uns gibt es so in einem Waldstück, und da läuft man erstmal so quasi gefühlt direkt frontal auf die Schnellstraße zu. Und dann biege ich aber kurz davor ab und da ist dann aber nur noch eine Baumreihe und genau in dieser Baumreihe stehen immer Rehe. Und das war immer so ein Bereich, wo ich gesagt habe, da will ich jetzt auch mich gar nicht so unter Druck setzen, dass ich hier mit 4, auf die ich aufpassen muss, so schnell und fix dabei bin, dass ich ihn da stoppen kann. Und das war immer, wenn wir da frontal auf diese Schnellstraße zugelaufen sind, habe ich die Schleppleine von ihm kurz dran gemacht. Und wenn wir ums Eck waren hinten und wieder weiter in den Wald und in die andere Richtung gelaufen sind, habe ich sie wieder abgemacht. Also ne, so dieses, muss ich immer und überall auf die Funktion meines Hundes pochen. Und das ist für mich auch so ganz wichtig, wieder dieses Gefahrenbewusstsein. Und ich trage die Verantwortung. Und ich kann es uns beiden doch auch einfach einfacher machen. Ich bin nicht angespannt. Ich muss da jetzt dann nicht auf Funktion pochen und ey, der hat aber zu gehorchen. Weil ich niemals Gehorsam irgendwie ja, für das Leben eines Hundes verantwortlich mache. Also da wieder so gucken, dass es auch für alle Parteien passend ist sozusagen und man da einen guten Mittelweg findet. Genau, ansonsten habe ich so, so viele Fragen bekommen, die ich im Podcast schon beantwortet habe. Das heißt, schau bitte super gerne, scroll nochmal so durch die Folgen durch und ja, schau einfach nochmal, was kannst du nochmal hören, was hast du übersehen. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer super, super gern über Fragen, dass ich mal so eine Sammelfolge machen kann. Und vor allem habe ich dann auch immer mal wieder was für neue Postings auf Instagram und so und mal wieder was für die Story. Also vielen Dank dafür. Und ich wünsche dir eine ganz schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.